Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich begrüße Sie zu einer Lyriksendung, die anderthalb Jahrtausende durchmessen wird mit einem Divan vorislamischer Dichtung und mit dem neuen, extrem beschleunigten Band der Friedrich-Hölderlin-Preisträgerin Monika Rink. 20 Minuten Konferenz werden es mit drei Standorten zugeschaltet aus dem DLF Kulturstudio in Berlin ist Maren Jäger. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und im WDR-Studio Aachen sitzt Christian Metz. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Höllenfahrt und Entenstaat. So heißt der neue Band von Monika Rink, über den wir im zweiten Teil dieser Sendung sprechen werden, über beschleunigte Gedichte zwischen Akzelerationismus, Kraftwerk und Angus Youngs ikonischem Duckwalk. Doch zuvor blättern wir durch ein großes Lesebuch, das der Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner vorlegt, erschienen unter dem Titel Der arabische Divan, die schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit in der anderen Bibliothek. Einer besonders schön gestalteten Reihe, die vor exakt 40 Jahren im Januar 1985 von Hans Magnus Enzensberger begründet wurde. Maren Jäger, welcher Divan, also welche Textsammlung hat Stefan Weidner hier zusammengetragen?
Ja, man erfährt erstmal, dass der Name Divan am besten mit archivkulturelles Gedächtnis wiedergegeben werden kann. Und als so ein Gedächtnis, Archiv vor islamischer Dichtung, also von Gedichten aus dem 6. und 7. Jahrhundert, versteht sich dieser Band. Der ist mit 400 Seiten und mehr ziemlich umfangreich, aber das liegt jetzt nicht daran, dass darin so viele Gedichte versammelt wären. Manche sind halt sehr lang, die Texte haben viel Platz auf den Seiten. Zum Aufbau. Das Buch beginnt mit einer ganz hilfreichen und sehr gut geschriebenen Einführung, der Quellcode der Poesie. Weidner liebt diese Metapher. Dann sind die DichterInnen und ihre Texte chronologisch auf 5 Teile verteilt. Allen insgesamt 16 Dichtern oder DichterInnen ist eine kurze Einleitung vorausgeschickt, plus eine Einleitung zu den jeweiligen Gedichten. Die Gedichte selbst sind von Weidner mit Zwischenüberschriften versehen, damit man nachvollziehen kann, was gerade jeweils los ist. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, funktioniert aber sehr gut. Zusammen mit den Anmerkungen hinten im Band plus Abbildung, Literaturverzeichnis ist man damit wirklich sehr gut gerüstet.
Sie haben jetzt häufiger das Wort Einleitung gesagt. Es gibt tatsächlich sehr viele Einleitungen in diesem Band. Umfangreiches Material, dazu dann die Übersetzung zahlreicher Texte höchst unterschiedlicher Gattung. Mit rund 1000 Strophen ist Stefan Weidners arabischer Divan die umfangreichste Sammlung alter, vor- und frühislamischer arabischer Poesie auf dem deutschsprachigen Buchmarkt. Seit dem Jahr 1846, als der Dichter und Orientalist Friedrich Rückert seine Übertragung der ältesten arabischen Volkslieder publizierte. Christian Metz, was macht Herausgeber Stefan Weidner anders als Rückert vor rund 180 Jahren?
Anders ist vor allem die Rahmung. Und deswegen ist dieses einleitungsreiche Buch auch mit so viel Einleitungskommentar eben schon versehen worden von Maren Jäger. Also luzides Vorwort, strenge Auswahl, eine eigene Sprache der Übersetzung, ein wirklich sehr schöner Kommentarteil, der manchmal die Texte droht ein wenig zu überdecken. Und ansonsten, Divan heißt Archiv, eine kluge Archivarbeit. Stefan Weidner ist derjenige, der umräumt, um den Blick neu zu eröffnen und neue Leitlinien genau in die Zeit des Vorislamischen hinein für uns zu gewähren. Und das ist von Ton, von der Sprache her, von der Art und Weise, wie das dargestellt wird, etwas vollkommen anderes als die Rückertsche Archivpflege.
Sie haben das gerade eben auch nochmal richtig konkretisiert. Man denkt üblicherweise bei Divan an ein Möbelstück, aber hier ist es in einem ganz anderen und auch im ursprünglichen Sinne gemeint mit dem Archiv. Maren Jäger, was würden Sie sagen, ist anders bei Weidner?
Naja, Rückert ist sehr viel umfangreicher, also Weidner wählt stärker aus. Rückert gliedert thematisch, nicht chronologisch. Er sortiert auch nach Dichtern, er leitet auch kurz ein, sehr viel kürzer. Aber die Übersetzung hat natürlich bei Weidner einen ganz anderen Ton als bei Rückert. Wo es bei Rückert heißt, wo eines Mannes Ehre von Schmach ist unbefleckt, so steht wohl ihm jedes Gewand, das ihn bedeckt. Und Weidner übersetzt da, von reinem Ruf dem Mann steht jedes Kleid gut an. Und das, glaube ich, kann man schon ein Update nennen.
Es gibt Figuren und Erzählungen aus diesen Kassiden und Gazelendichtungen, die eingegangen sind, auch in die Popkultur. Man denkt vielleicht an die berühmt gewordenen Liebenden, Laila und Majnun, die in diesem neu übertragenen Gedicht wie ein Gazellenpaar nebeneinander grasen, das wir uns jetzt anhören.
Ach, wären wir doch ein Gazellenpaar, um auf saftiger Weide zu grasen, ganz allein in der Steppe. Ach, wären wir doch ein Taubenpaar, um abends durch die Wüste ins schützende Nest zu fliegen. Ach, wären wir doch ein Walfischpaar, von den Wellen geschaukelt, abends auf hoher See. Ach, wären wir doch nur ein Paar und würden, wenn wir tot sind, zusammenliegen im Grab. Im Grab, weit ab von den Menschen. Zusammen als Paar bis zum Tag, an dem sich Seelen versammeln, um aufzuerstehen und sich wieder zu trennen.
Die Gazelle, ein Gedicht, das älter ist als alles, was wir in deutscher Sprache vorliegen haben. In welcher Weise, Christian Metz, rückt uns dieses Liebespaar noch 2025 nah?
Ich würde sagen, dass es vor allem die Verse sind, die uns so nahe rücken. Es ist einfachste Sprache. Es hat genau einen Anschluss ans 18. Jahrhundert. Also es ist ein wenig wie ein Update des 18. Jahrhunderts. Individualisierte Liebe scheint hervor, obwohl man zweifeln könnte, ob die damals, als hier gedichtet wurde, tatsächlich in dieser Art und Weise bestand. Sie haben wirklich so etwas wie Ausdruckspoesie und wunderbar simple, sehr ins Melodische hineingehende Bildwelten. Und das ist etwas, was tatsächlich immer noch berühren kann, würde ich sagen, in dieser, ach, so großen Einfachheit und Eindringlichkeit.
Diese Individualität der Liebe, sie ist hier in Europa erst hunderte Jahre später als Idee aufgekommen, beispielsweise durch den Tristan. Und hier haben wir es schon in der Gazelle. Wir haben aber auch vollkommen davon abgerückte Texte in Stefan Weidners arabischem Divan. Gedichte, die eben nicht so lieblich oder auch anrührend daherkommen wie das Gazellenpaar, die stattdessen brutal sind, sexistisch für unsere heutige Zeit ja nachgerade irritierend. Maren Jäger, wir sind alle froh, dass die andere Bibliothek auf Triggerwarnungen verzichtet und an mündige Leserinnen und Leser glaubt. Doch wofür müsste dennoch gewarnt und damit überhaupt erst neugierig gemacht werden?
Also wenn ich vor irgendwas gewarnt werden müsste, dann vielleicht vor Reimen wie gaukelt auf verschaukelt oder die Sehnsucht macht mein Herz ganz kirre, ich bin wirklich vor ihr irre. Aber eigentlich ist es auch schon wieder ganz gut. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber jetzt mal im Ernst. Also natürlich bringt die Alterität der Texte, bringt diese Fremdheit der teils über 1500 Jahre alten Gedichte schon einige Irritationen mit sich, eine Vergewaltigung, Stammeskriege, dieses extreme Ehrverständnis, immer wieder Blutrache, Gemetzel, das ist stellenweise nichts für schwache Gemüter, welche Stichwaffen wo eindringen, wo sie wieder rauskommen. Ich verzichte jetzt mal auf Textbelege, falls jemand gerade bei Kaffee und Kuchen sitzt. Aber auch da macht Weidner das richtig, wenn er die Gedichte mit der Tagesschau oder mit den sozialen Medien vergleicht. Da geht es ja auch nicht immer schmusig, nicht immer respektvoll zu. Das sind strukturelle Kloaken und Folterkammern und auch ohne Triggerwarnung. Also Weidner zensiert nicht, vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen durch seine Auswahl vorab. Und er moderiert es sehr umsichtig, sehr klug an, finde ich.
Er vergleicht diese Gedichte teilweise auch mit Gangster-Rap. Dahinter steckt eine spezifische Vermittlungsstrategie. Christian Metz, wie kann man salopp gesagt die Verkaufe des Bandes skizzieren?
Also ich finde, das ist tatsächlich, wie Sie es anfangs gesagt haben, als Lesebuch sehr gut charakterisiert. Und durch die strenge Auswahl, die hier getroffen wird, bekommt man tatsächlich nur so etwas wie Eindruckssplitter, sehr stark gerahmt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich Teil einer Vermittlungsstrategie insofern, als wir ja sehr aktuelle Diskurse über Islamisierung und Ähnliches zum Teil haben über uns ergehen lassen, zum Teil willig geführt haben. Und hier geht es tatsächlich darum, einen anderen Blick auf eine Tradition zu werfen und auf ihre bis heute hochgradig wirksame Literatur, die einen eigenen politischen Status hat in arabischen Ländern. Und das heißt, das ist auch ein dezidiert politischer Band, weil dort die Literatur eben keine marginalisierte Literatur ist, sondern hier tatsächlich direkte politische Anschlüsse wiederum in Traditionsweisen gesucht werden.
Vielleicht noch ein anderer Punkt. Man kann daran wirklich was lernen über die Vermittlung älterer, fremder Literatur. Also man merkt nicht nur, dass dieses Lesebuch Weidner eine Herzensangelegenheit ist, sondern es ist wirklich eine Einführung im besten Sinne. Dazu bedarf es durchaus eines gewissen Muts, also von der eigenen Philologenzunft vielleicht abgewatscht zu werden, die niedrigschwellig als Schimpfwort versteht. Aber die Strategie von Weidner geht, denke ich, durchaus auf. Ja, also wer Weidner mag, dieses Lesebuch, wer noch nicht genug hat, der wird dann wahrscheinlich zu Thomas Bauers Buch über altarabische Dichtkunst greifen. Hinweise, wie man sich weiter reinbohren kann, gibt's genug.
Ich finde den Hinweis, Christian Metz, sehr gut, den Sie gerade eben gebracht haben, dass es auch eine politische Ressource gibt an der Kultur der vorislamischen Zeit. Saudi-Arabien arbeitet ja unter anderem auch daran. Es steckt so viel in diesem Band. Wem sollte er denn nun zugeeignet sein, Christian Metz?
Ich finde, das ist ein Welteröffnungsband. Also das heißt tatsächlich ein Band, mit dem man sich von seinem Lesesessel, Frau Jäger hat ja eben gerade schon kaffeetrinkende Zuhörerinnen und Zuhörer imaginiert, in eine andere Welt begeben kann. Und das auf sehr schön geführte Weise. Und ich finde, dass diese Klänge, die hier zur Sprache kommen, also diese Dichtung tatsächlich wieder und in neuer Sprache und in Weidners Sprache eine wunderbare Klangwelt eröffnet. Das ist eine tatsächliche Reise in eine andere Welt, die sich hier eröffnet. Also für Reisende, Lesereisende.
Für Lesereisende, für alle Lyrik, Lesereisende aus den schönsten Quellen oder an der Hand geführt von den schönsten Quellen, die man sich hier eigentlich vorstellen kann, nämlich aus den Gedichten selbst. Ja, und das ist ein Band nicht nur für ArabistInnen oder vielleicht auch für ArabistInnen und PhilologInnen aller Couleur, die den Band nicht nur lesen, um sich über Weidners Flapsigkeit zu mokieren, sondern sich vielleicht was ablauschen möchten in puncto Vermittlung. Und nicht zuletzt, um das nochmal zu sagen, es ist ein sehr schönes Buch. Das muss man wirklich betonen in der Gestaltung von Katrin Schacke mit den toll ausgewählten Abbildungen. Andere Bibliothek halt. Also ich schenke den meiner Mutter.
Katrin Schacke hat ihn gestaltet, Stefan Weidner herausgegeben und das Ganze übersetzt und eingeführt. Der arabische Divan, die schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit. Die andere Bibliothek, 420 Seiten, 48 Euro. Und wir nehmen Fahrt auf zusammen mit Monika Rink, einer der profiliertesten Dichterinnen der deutschsprachigen Gegenwart, die so viele wichtige Preise gewonnen hat, dass man kaum einen herausgreifen mag. Der Georg-Büchner-Preis fehlt noch. Doch kanonisch ist das umfangreiche Werk der 1969 geborenen Dichterin seit langer, langer Zeit. Nun ist im Kochbuchs Verlag Berlin ein Band erschienen, der den kuriosen Titel trägt: Höllenfahrt und Entenstaat, mit dem ja sogleich Dante und Donald Duck anklingen, aber eben auch sehr viel mehr. Auf welche Fahrt nimmt Monika Rink ihre Leserinnen und Leser mit in diesem Band, Christian Metz?
Sie haben gleich die Rasanz betont. Ich würde zwei andere Reisekriterien wichtig machen. Das eine ist die Fülle und Überfülle, also Copia. Sie gehen also in Bildwelten hinein mit diesem Band, die übervoll sind, vollgepackt mit allem Möglichen, was man sich nur vorstellen kann. Also eigentlich Rabelais goes wild. Und das Zweite ist, es geht neben der Überfülle unserer Zeit, und das ist tatsächlich ein sehr gegenwärtiger Band, um die Automatisierung, die eben eine bestimmte Beschleunigung mit sich bringt, Automatismen mit sich bringt. Und drittens geht es darum, dass diese Beschleunigung und diese Automatismen zu Ordnungen führen und zu einer Ordnungsfülle, die immer wieder in Frage gestellt werden muss, weil wir uns nach diesen Reglements bewegen und die Gedichte auch sich anfangen, danach zu bewegen und die wiederum einen Umkehreffekt der Subversion erzeugen. Das sind die drei großen Kriterien, die alle Vorstellungen von dem, was vielleicht ein ordentliches Gedicht sein sollte, sofort sprengen. Und das macht sie wirklich dann, jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Drest, in unglaublicher Rasanz. Und das Gegenteil von Rasanz ist natürlich Erschöpfung und Müdigkeit. Die spielt hier dann auch eine entsprechend große Rolle.
In den vergangenen Monaten haben wir uns hier im Lyrikgespräch unter anderem angeschaut. Farbleib von Saskia Watzecher, diese Mikrolyrik, die ist reduziert wie ein Musikstück von Nicholas Jarre. Dem gegenüber steht die von Christian Metz bereits erwähnte Überfülle Monika Rinks. Wie komplex ist Rinks aktuelle Dichtung, Maren Jäger?
Ja, hier wird wirklich eine Poetik nicht der Reduktion, sondern der Komplexität, der Maximierung, Christian Metz hat es gesagt, der Copia aufgefahren, Copia verborum acrerum, also der Wörter und Themen. Was kann man alles anstellen auf ziemlich genau 100 Seiten? Also Heißenbüttels alte Frage, was alles hat Platz in einem Gedicht? Wenn die deutschsprachige Gegenwartslyrik da irgendwie eine Wette laufen hat, dann ist Monika Rink kurz davor, die zu gewinnen. Und auch das imposante Literaturverzeichnis ist im Grunde ja voll mit Über Quellen, könnte man sagen. Das erscheint auf Seite 99 folgende fast wie eine Bleiwüste aus der Hölle. Da ist die Divina Commedia drin, die Aeneis, Eliots Wasteland, aber auch Olga Martinovas Gespräch über die Trauer, ein Buch über Amöben, eins über Sargtexte des ägyptischen Mittleren Reichs, Studien des Ägyptologen Jan Assmann, aber auch Schrankwandtexte, nennt Monika Ring das, also bürokratisches, 144 beschleunigte Straßenprojekte der Bundesregierung. Ein Punkt vielleicht noch, diese Gedichte sind zum Teil sehr, sehr rasant und temporeich, aber vielleicht auch ein bisschen eine Rückkehr zu früheren Gedichten von Monika Ring, wie dem ersten Cookbooksband zum Fernbleiben der Umarmung. Da gibt's leise, stille, vielleicht fast sanfte Töne. Die knallen natürlich nicht so wie die beschleunigten Straßenbauprojekte, aber die können einen trotzdem anblitzen aus diesem Band.
Es ist eine Lyrik annähernd so komplex wie ein Schiffsmotor von MAN, gleichzeitig pfeilschnell wie ein Formel-1-Bolide der frühen 2000er Jahre. Das ist auch im Studio LCB des Monats Dezember aufgefallen, als Monika Ring ein Ready-Made oder ein Mash-up gelesen hat aus besagten amtlichen Blättern zum beschleunigten Straßenausbau. Wir hören rasch hinein, ebenso rasch wie Monika Ring vorgetragen hat.
Und die Landesgrenze Bayern-Baden-Württemberg, die erweitere ich auch. Ich bringe Hörer auf euren Bannern und Barken an, fordere ich den Bedarf mit Engpassbeseitigung. Öffnet die Saat, streut sie aus, es möge erblühen, das Autobahnkreuz Weinsberg, Landesgrenze Bayern-Baden-Württemberg, doch blühe erst, wenn ich komme. Ich eile, mach es breit, das Ding hoch und weit, oh ihr Blüten, oh süffiger Schankwein, oh Schankloch für die regelmäßigen kultischen Libationen in dein einsames Grat, gießt eifrig, ich befeuchte dir deinen Sarg, er darf nie, er darf nicht, er darf niemals trocken sein. Sie haben in dir dankenswerterweise so konstruiert und flutet auch die Garage, steigt zu, ihr Kelten. Ihr Kelten, steigt zu.
Ein Ausschnitt aus Monika Rings Berliner Lesung beim Studio LCB des vergangenen Monats. Christian Metz, wie viel Paul Virilio steckt in diesen Zeilen und wie viel Christian Lindner Autokult, aber auch wie wenig von Markus' neuem Deutsche Welle Hit Ich will Spaß, ich will Spaß, ich geb Gas, ich geb Gas.
Also Paul Virilio steckt da glaube ich schon drinne und Spaß steckt da auch drinne. Und man hat ja kurzzeitig, wenn man Monika Ring zuhört, Angst, dass sie sich selbst überholt beim Sprechen. Und von daher gibt es da schon eine Familienähnlichkeit. Und dann kommt aber etwas anderes mit dazu. Und ich freue mich, wenn Christian Lindner anfängt, Lyrik zu lesen. Und das wäre ja eine schöne Aussicht. Aber es kommt mit dazu, dass das nicht nur aufs Gaspedal drückt und wirklich Spaß hat und in diese enorme Temposchleife einsteigt, sondern es extrem scharfsinnig ist. Es unglaublich gut in den Diskursen sortiert ist und es eine Beobachtungsdichte hat und eine Beobachtungsschärfe, die als einzelner Text mich sehr beeindruckt. Ich kenne keine andere Lyrikerin, die im Diskursiven, also in den Beobachtungen der gerade um uns herum schwirrenden, wie Fliegen um uns herum fliegen, um uns herum schwirrenden Diskursen einen so klaren Einblick hat und eine so große analytische Kraft hat. Und das macht, glaube ich, als Wissenspoesie Monika Rings Poesie auch bis heute aus. Das ist beeindruckend.
Absolut. Das ist anschließbar an aktuelle Diskussionen über Degrowth, über das Slow Movement, Postwachstumsökonomie-Konzepte. Antagonisten wäre etwa die Langsamkeitsbewegung. Aber das hier sind eben keine theoretischen Abhandlungen, das sind Gedichte.
Wir haben es ja schon angesprochen, so viel Rasanz führt unweigerlich auch zur Erschöpfung und die Erschöpfung ist neben den Enten ein zentrales Motiv von Monika Rings Höllenfahrt und Entenstaat. In welchem Zusammenhang stehen denn diese drei Phänomene, Beschleunigung, Erschöpfung und dann auch die Enten, die wir auf keinen Fall vergessen wollen an diesem Nachmittag, Maren Jäger?
Ja, Zusammenhänge stellt gute Lyrik über Motive her, aber eben auch durch Protagonisten, die durch ein Gedichtband wandern. Die Ente ist ein Beispiel. Die hat man ja schon in Monika Rings Frankfurter Poetikvorlesung kennengelernt. Und wenn Sie sich erinnern an das alte Musikvideo von Kraftwerk Autobahn, das erste Auto, was da auf der Autobahn auftaucht, ist, ja, eine Ente, eine rote, mit offenem Kofferraum und bis unters Dach mit Holz beladen. Die Sektion der Traumgedichte hat ein Echo in der Entenoper aus dem Traumtagebuch der herrischen Ente. Die Seele ist eine gewichtige Vokabel, zieht sich durch den ganzen Band. Und im Isländischen sind Ente und Seele Homonyme. Ent. Da haben Sie es.
Noch mehr gäbe es zu sagen über Monika Rings Höllenfahrt und Entenstaat. Doch rennt auch die Zeit unserer Sendung, weshalb wir rasch zu einem Ende finden müssen mit dieser Veröffentlichung aus dem Verlag Cookbooks Berlin. Knapp 100 Seiten, 24 Euro, die einen immer wieder neu mitnehmen auf eine Reise. Und sollten wir heute allzu rasant durch diesen Büchermarkt geeilt sein, so können Sie uns gern noch einmal hören in der Deutschlandfunk-App, in der Sie einfach suchen nach Büchermarkt, Stefan Weidner, Monika Rink oder auch
Maren Jäger,
Christian Metz
und Jan Drees.